Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Circa 21 Kilogramm Brot und Backwaren werden im Schnitt pro Person in Deutschland im Jahr weggeworfen. Eine schockierende Zahl, vor allem wenn man sie vor dem Hintergrund des Welthungers und des Klimawandels sieht. Das dachten sich auch einige Studenten in Aachen, die die Ärmel hochkrempelten und nun einen Teil dieses Problems mit einer tollen Lösung auf den Leib rücken. Herzlich willkommen Paul Rosbach und Lukas Otten von Kägsack. Ihr braut aus entsorgtem Brot Bier. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Paul. Ich bin mit Lukas zusammen einer der Projektleiter von unserem Projekt oder sozialen Startup Kägsack. Kägsack ist Öscher Platt und heißt Schreihals, denn wir wehren uns gegen die Lebensmittelverschwendung. Wir von Kägsack, wir machen ein soziales, nachhaltiges Bier und dazu werden ein Fünftel des Malzes durch Brot ersetzt, was sonst im Müll landen würde. Und als zweiten Effekt, der soziale Hintergrund dahinter, 10 Cent pro Flasche werden an die Aachener Tafel gespendet. Und genau, das sind wir. Wir sind Kägsack.
Vielleicht, um ein bisschen zu erklären, wie wir auf die Idee gekommen sind. Es gab irgendwann mal, muss so vor ziemlich genau 2 Jahren gewesen sein, also zu Beginn der Corona-Pandemie, wurde an uns als Gnactus-Verein, da können wir gleich gerne noch ein bisschen erklären, was wir eigentlich so als Gesamtverein machen, die Idee herangetragen, dass eben diese Verschwendung von Brot relativ dramatisch ist, auch hier in Aachener Bäckereien. Und dann gab es ein vereinsinternes Meeting und es wurde überlegt, was könnte man eigentlich mit diesem alten Brot machen. Und es gab wirklich relativ kruge Ideen über Wachstum als Pilznahrungsboden und so weiter. Also es gab da ganz, ganz viele Ideen, an denen gebrainstormt wurde. Und dann kamen wir irgendwann zum Schluss, dass es für uns am sinnvollsten wäre, mit dem größten nachhaltigen Impact daraus ein Bier zu machen. Und wenn man ehrlich sind, wenn man uns Studierenden sagt, wir machen jetzt noch ein leckeres Bier, mit dem wir auch gleichzeitig noch was Gutes tun können, waren wir alle relativ schnell an Bord. Ja, und diese Idee, die dann da als, sagen wir mal, sehr abstrakte Projektidee damals begonnen hat, verfolgen wir seit 2 Jahren ganz recht intensiv. Paul und ich haben die Projektleitung jetzt diesen Sommer übernommen und ja, sind jetzt dabei, uns hier in Aachen zu etablieren und bekommen auch für uns sehr erfreuliches Feedback. Und auch schön, dass wir heute nochmal von meiner Seite aus hier sein dürfen, weil auch das für uns ein großer Teil auf unserer Reise ist.
Ihr seid ja voll die Medienprofis. Ich finde, bei Paul hat man eben total gemerkt, dass ihr schon auch so Pitches macht und so, weil du hast eben so total eure Idee hier super vorgestellt. Das gefällt mir sehr gut. Aber zum Beispiel habt ihr gesagt, dieser Name kommt aus dem Öscher Platt oder wie es heißt? Also das heißt, das ist ein Aachener.
Aachener Platt, genau.
Aachener Platt, genau. Also ein Aachener Originalwort, was ich total schön finde und was für mich einen super schönen Klang hat. Vielleicht könnt ihr tatsächlich nochmal ganz kurz den Enactus-Verein ein bisschen vorstellen. Den habe ich zwar auch schon mal in einer extra Podcast-Folge vorgestellt, aber ich denke, dass die vielleicht nicht jeder gehört hat. Also erzählt mal ein bisschen, was macht der Enactus-Verein eigentlich mit euch Studenten? Wie kommt ihr da immer auf so tolle Ideen?
Genau, also zum Hintergrund, woraus Kägsack entstanden ist. Enactus, wie du schon gesagt hast, ist eine Studierendeninitiative, also eine weltweite Initiative ist es. Und der Aachener Enactus-Verein ist der größte in Deutschland. Wir sind über 150 Studierende aus verschiedensten Bereichen hier in Aachen, natürlich immer mit einem sehr technischen Schwerpunkt. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Social Entrepreneurship voranzubringen. Also wir agieren innerhalb dieser Branche. Wir wollen soziale, nachhaltige Projekte groß rausbringen mit einem Businessmodell. Dabei soll aber trotzdem immer der soziale Gedanke im Vordergrund stehen. Und ist, wenn wir ein neues Projekt entwickeln, wir haben ein Innovation Resort, wo wir zusammen sind wir über 15 Leute da in dem Resort und brainstormen viel, machen viele Workshops, überlegen, was gibt es für Probleme gerade, wie können wir diese Probleme zu Projekten, zu sozialen Projekten und dann zu Social Startups ausgründen. Und so ist dann halt auch Kägsack vor über 2 Jahren entstanden aus diesem Innovation Resort. Und wir sind stark daran interessiert, immer weiter viele Projekte auf die Beine zu stellen. Aktuell bei Enactus Aachen haben wir 6 Projekte, wenn ich mich recht entsinne. Und die sind alle auf einem sehr guten Weg. So haben wir es auch vor und freuen uns, dass wir da so eine starke Gemeinschaft haben und unser Projekt da durch das Enactus-Netzwerk nochmal sehr gut nach vorne gepusht wird, sehr viel gestärkt wird durch die ganzen Unterstützungen, die wir erleben innerhalb des Vereins und können nur immer wieder glücklich sein, dass wir da innerhalb des Vereins agieren.
Mhm. Darf ich fragen, was ihr beide studiert?
Beide mittlerweile im ersten Mastersemester Wirtschaft, Ingenieurwesen, Maschinenbau. Da muss man tatsächlich sagen, das ist in Aachen, wenn man die Klischees ein bisschen kennt, der absolute Klassiker. Wobei wir beide gemerkt haben, dass insbesondere die Kombination aus diesem technischen Hintergrund und halt eben auch dem quasi, bis auf einige Kurse, die uns fehlen, zumindest im Bachelor, doch recht vollständigen BWL-Studium, dass das eine sehr gute Kombination ist, die uns jetzt auch hilft, wenn es dann so um Entwicklung von Businessplänen und so weiter geht. Also da hat uns dieses Interdisziplinäre, das wir dann von Anfang an hier mitbekommen haben, sehr geholfen. Und das ist so der Hintergrund, aus dem wir und auch tatsächlich viele unserer TeamkollegInnen da kommen.
Mhm. Wird es denn dann für euch so sein, dass ihr jetzt sagt, okay, wir wollen dann auch CAGSAC übernehmen? Also wenn das wirklich jetzt groß wird, wollt ihr Geschäftsführer von CAGSAC werden nach Beendigung eures Studiums?
Also das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die du gerade stellst, weil wir befinden uns jetzt, ich will nicht sagen ein bisschen an einem Scheideweg, aber an einem Punkt, wo wir uns die nächsten Monate sehr intensiv damit beschäftigen müssen, wie wir unser Projekt eigentlich definieren. Was halt nach diesen Phasen kommt, das ist jetzt zum Beispiel, das werden vielleicht einige der ZuhörerInnen hier kennen, ein großes eigenes Unternehmen geworden, das ist IT for Kids. Die haben sich, das ist auch aus dem Enactus-Rahmen entstanden. Und die haben sich jetzt vor mittlerweile knapp 2 Jahren ausgegründet als eigenes Unternehmen, als eigene Unternehmensform, immer noch mit einem sozialen Hintergrund. Und das ist der Schritt, der für CAGSAC wahrscheinlich alsbald auch wieder anstehen wird. Und da hast du natürlich ganz vollkommen recht, ist eine ganz große Orientierungsfrage, was wir eigentlich uns darunter vorstellen. Ich habe mit Paul letzte Woche darüber gesprochen und wir würden gerne, wenn sich unser Geschäftsmodell, wie ja wir das Feedback bisher bekommen haben, so festigt und weiterhin so gut angenommen wird, gerne auch CAGSAC als eigenes Unternehmen ja groß machen und das für uns übernehmen. Wir müssen natürlich mit dem Rest des Teams sprechen. Es gibt bei uns eigentlich im Wesentlichen keine richtige Hierarchie, das ist alles eine Gemeinschaftsentscheidung, aber da ist das der Plan, dass das eigentlich ein eigenes Unternehmen wird, wo wir alle zusammen mehr oder weniger Teilzeit, Vollzeit, das wissen wir alles noch nicht, einsteigen.
Mhm, schön, ja, ist ja ein super Plan. Wie ist denn das bei euch gewesen? Also ihr seid jetzt auch zu dem Projekt eingestiegen, ich hoffe, ihr könnt mir da auch was dazu sagen. Es ist ja kein einfacher Weg meistens von einer Idee zum Produkt hin. Ich weiß, dass da der Enactus-Verein natürlich auch super unterstützt, aber wie genau ist das gelaufen jetzt bei CAGSAC?
Da kann ich gern zu was zu erzählen, denn ich bin auch schon seit Beginn mit dabei. Ich bin 2019 ja, zu Enactus gekommen und bin dort ins Innovation Resort gegangen. Ich hatte super viel Lust auf dieses ganze Brainstorming, dieses Social Projects, die groß zu machen, kam dann mit einem Kumpel von mir auf die Idee, mit CAGSAC. Und er kam sogar auf die Idee. Ich bin direkt mit eingestiegen, fand es super cool. Da waren wir am Anfang erst zu dritt, zusammen mit noch einer anderen Studierenden. Einer Freundin von uns haben wir dann begonnen, so die ersten Schritte zu planen. Das Interessante dabei ist, wir haben sehr viel Erfahrung, was das Bier trinken angeht, aber ganz, ganz wenig Erfahrung, was das Bier brauen angeht. Und das waren halt super spannende Schritte am Anfang, wo wir gemerkt haben, oh ja, gute Idee, das kommt auch gut an, dass wir Brot verwenden zum Brauen, aber der Prozess dahinter ist super schwer. Und da haben wir uns auch hier aus dem Aachener Netzwerk echt viel Unterstützung geholt, von verschiedenen Hobbybrauern bis hin zu einem großen Craft-Bierladen hier, der über eine eigene Brauküche verfügt, Hopfen und Malz, und haben zusammen mit dem Braumeister dort unser Rezept verfeinert, was uns halt in den Anfängen enorm geholfen hat und uns komplett nach vorne geworfen hat. Genau.
Ich will tatsächlich, das hast du gerade auch sehr glamourös beschrieben, um jetzt vielleicht mal noch Teile des Entwicklungsprozesses, die wir so hatten, mit einzubeziehen. Es gab, du siehst ja auch gerade, die Zuhörer eben natürlich nicht, die Küche. Am Anfang, bevor wir quasi auf Partner mit einem mehr oder weniger fertigen Rezept zugehen konnten, haben wir viele Heimbrauversuche gemacht, wo wir hier in der Küche in 20-Liter-Behältnissen, ich hätte fast gesagt, mit dilettantischen Mitteln unsere ersten Rezepte verfeinert haben und damit dann erst an die ersten Industriepartner, die wir jetzt mittlerweile haben, herantreten konnten, die uns das Ganze dann jetzt in einem industriellen und absolut konkurrenzfähigen Rahmen ja, brauen, das Bier. Aber wie Paul sagte, für uns war es ein langer Weg, weil wir quasi mit gutem technischen Verständnis, aber mit ganz, ganz, ganz wenig Ahnung vom Bierbrauen hier in dieses Abenteuer gestartet sind.
Auch hört sich aber auch lustig an, in der Küche irgendwie selber Bier zu brauen und zu verkosten, ja, wahrscheinlich auch.
Ja.
Ich hoffe, ihr musstet es nicht allzu oft ausspucken. Ja. Wahrscheinlich ist es am Anfang nicht immer lecker, ne?
Definitiv nicht.
Also, man macht halt ganz zwangsläufig bei so einer Entwicklung am Anfang Fehler. Es gab Situationen, wo wir dann ganz, ganz kleine Veränderungen gemacht haben, die einen ganz großen Impact hatten, insbesondere was die Rezeptentwicklung angeht. Da haben wir feststellen müssen, dass ja, Bierbrauen häufig von sehr großen Feinheiten abhängig ist, auch was die Rezeptzusammenstellung, die einzelnen Komponenten, das Malz, den Hopfen, die wir mit reingeben, angeht, die Gärzeit. Da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt und da ist auch sicherlich ab und zu mal was schiefgegangen.
Welche Brotsorten kann man denn dafür jetzt eigentlich verwenden für euer Bier?
Grundsätzlich kann man dafür eigentlich alle Arten von Brot verwenden. Es eignen sich manche besser als andere. Grundsätzlich ist ja Brot auch nur mal eine weiterverarbeitete Form von Getreide, also Malz, was auch im normalen Brauprozess verwendet wird. Wir substituieren halt eben genau 1/4 bis 1/5, das kommt ein bisschen darauf an, je nach Rezept und je nach Brauer, des Malzes, was normalerweise verwendet würde, durch eben genau dieses Brot. Die Art des Brotes ist dabei relativ flexibel. Wir verwenden jetzt ein Roggenmischbrot, weil da müssen wir nicht so viel kennzeichnen. Das ist halt ein ganz, ganz klassisches Brot. Grundsätzlich könnte man auch Körnerbrote verwenden. Wichtig ist halt nur, dass diese Brote einen hohen Stärkeanteil haben, den man eben genau dann durch das Maischverfahren aus eben dem Brot in das Bier lösen kann, was sonst beim Malz auch passiert.
Wow, man kann ja auch Bierbrauerzunft studieren, ne? Wisst ihr schon.
Ja, das wurde auch schon häufiger mal an uns herangetragen. Allerdings war die Studienwahl leider schon getroffen, bevor wir dieses Projekt gestartet haben.
So ein Pech. Naja, egal. Kann man ja vielleicht noch als Aufbaustudium oder so irgendwie mal. Nee, aber hört sich spannend an. Kann ich mir irgendwie, also dieses Studium kann ich mir auch sehr spannend vorstellen.
Oh,
und sehr lustig, genau. Was für Arten von Bier kommen dann hinten praktisch dabei raus bei eurem Brauprozess? Sind das unterschiedliche Sorten oder habt ihr da nur ein Bier?
Also aktuell haben wir nur ein Bier im Sortiment, weil wir halt wirklich gerade auch erst in dieser Anfangsphase noch stecken, wo wir erstmal versucht haben, ein gutes Rezept ja uns zu überlegen und zusammen mit verschiedenen Lohnbrauern uns da auf eins festzulegen. Wir sind jetzt dabei auch, ist in der Planung, unser Team ist jetzt auch in den letzten Monaten wieder ein gutes Stück gewachsen und da haben wir jetzt viele Leute, die da auch Lust zu haben, kreativ sind und dann andere Biersorten mit auf den Markt bringen wollen. Aber aktuell haben wir einen Pale Ale und das fährt sich ganz gut und kommt auch gut an. Wir überlegen jetzt in die Richtung auch alkoholfreies Bier zu gehen oder mal, die Wege stehen offen. Wir müssen halt nur gucken, wie sich das alles kombinieren lässt mit den Brotsorten und dann sind wir auf jeden Fall gewillt, das Sortiment zu erweitern.
Mhm. Woher bekommt ihr denn euer Brot? Sammelt ihr das selber ein? Also fahrt ihr abends zu den Bäckereien und holt das Brot ab, was übrig geblieben ist?
Nee, so klein sind wir jetzt doch auch gar nicht mehr. Soll jetzt gar nicht überheblich klingen.
Ja, ist ja nicht schlimm. Du kannst uns ja gleich mal ein paar Zahlen nennen.
Wir profitieren halt absolut von dem Aachener Netzwerk hier und sind froh, dass wir mit einer Bäckerei hier, mit einer Aachener Bäckerei, Nobis, die kennt man wahrscheinlich von den Printen auch,
ja,
dass wir da einen festen Partner haben, die uns das Brot zur Verfügung stellen, wo wir auf sehr große Mengen zurückgreifen dürfen, wo wir froh sind, dass sie mit uns eine neue Abnahmequelle haben und dem Brot sozusagen ein zweites Leben geben und dadadurch durch unseren Prozess dann doch wieder auch Leute ernähren durch ihr Brot.
Mhm.
Und da haben wir halt echt einen sehr starken Partner, mit dem wir eng zusammenarbeiten und sind froh und wollen auch nochmal Danke sagen, falls Sie heute mal zuhören sollten.
Ich kenne das Problem mit dem Brot oder mit den Backwaren so ein bisschen dadurch, ich arbeite bei Foodsharing e.V. mit, ehrenamtlich. Und da ist es häufig tatsächlich sehr erschreckend und schockierend, was man abends aus Bäckereien noch so rausholt. Ich frage mich dann immer, wie kann das eigentlich sein und können die nicht besser wirtschaften? Können die nicht einfach weniger produzieren? Jetzt lauft ihr natürlich so ein bisschen Gefahr, den netten Leuten von Nobis da so, ja, auch so eine Hintertür offen zu lassen. Ist gar nicht so schlimm, wenn die zu viel produzieren. Ist das nicht so?
Jein, also ich glaube erstmal haben natürlich die Bäckereien auch als Grund, als Unternehmen erstmal eine, sage ich jetzt mal, eine gewisse Gewinnabsicht. Und es geht auch darum, den Kunden immer ein relativ großes Auswahlspektrum zu bieten. Andersherum ist auch, würde ich sagen, der Verbraucher ein ganz kleines bisschen, also nein, tatsächlich ein relativ großes Problem an der Sache, weil der Verbraucher erwartet halt neben gutem Geschmack auch Frische in diesem Brot. Und daher sind die Bäckereien quasi gezwungen, das Brot, was an Tag 1 nicht mehr verkauft werden kann, teilweise an Tag 2, meinetwegen zum halben Preis zu verkaufen, wobei das auch von den VerbraucherInnen relativ schlecht angenommen wird. Mhm. Und dann quasi das Sortiment an Backwaren jeden Tag frisch zu produzieren und halt eben diese Bandbreite aufrechtzuerhalten, was leider dann zu eben genau diesem großen Überschuss am Ende des Tages führt. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn die, sagen wir mal, die Voraussetzung für unser Projekt, die Notwendigkeit eigentlich gar nicht gegeben wäre. Also das ist jetzt mal nur teilweise eigennützig. Aber das ist ja ein großes Problem, was wir hier in Aachen auch gesehen haben und was uns auch persönlich relativ traurig stimmt, weil es muss echt nicht sein, auch in der Debatte, die ist ganz lange um Containern und eben genau dieses Wegwerfen von eigentlich noch vollkommen essbaren und genießbaren Lebensmitteln gibt.
Mhm. Genau, weil vielleicht einige Hörer, die sich jetzt mit der Thematik vielleicht auch nicht so auskennen, denken ja eventuell auch so, ja, jetzt nehmt ihr aber doch der Tafel das Essen weg, wenn ihr da dieses Brot in euer Bier vermanscht, sozusagen. Was sagt ihr dazu?
Ich würde nicht von Essen wegnehmen sprechen, denn erstmal sind natürlich auch an der Tafel, ist das ja keine Spende, die, wie das Essen da an die KundInnen ausgegeben wird, sondern die bezahlen das auch in ganz normalem Maße und dementsprechend würde ich auch sagen, dass da insbesondere bei Brot, was auch an Tag 2 nicht verkauft wird, ja, da auch ein gewisser Anspruch an die Frische der entsprechenden Waren, die da weitergegeben wird, vorhanden ist und auch definitiv vorhanden sein darf. Und dementsprechend würde ich sagen, von unserer Geschichte, von unserer Idee her, schließen wir quasi eigentlich eher den Kreis, weil normalerweise dieses Brot entweder weggeworfen wird oder halt eben in Mastbetriebe geht, wo natürlich diese hochqualitativen Lebensmittel, die eigentlich für den, ich sage jetzt mal, menschlichen Verzehr geeignet sind, in die Mastbetriebe gehen, was ja sowieso auch ein debattierbares Thema ist.
Ja.
Und daher schließen wir halt eben genau diesen Kreis, indem wir aus diesem Brot, was eigentlich ja dann nicht mehr oder minder qualitativ verwertet werden würde, einen Teil eben genau an diese Tafel geben können, die dann ihr wieder eben für ihre KundInnen hochwertige Lebensmittel dafür einkaufen.
Mhm. Und ich kann auch da hinzufügen, dass die Tafel auch gar nicht alle Brot- und Backwaren annehmen darf. Also da gibt es verschiedene Gesetzgebung und Regeln und da sind die leider ein bisschen begrenzt, was einfach das deutsche Gesetz da ja vorschlägt.
Ja, genau, das kenne ich nämlich auch. So ist es nämlich auch bei uns bei Foodsharing. Wir nehmen eigentlich immer nur die Produkte an, die Tafel gar nicht nehmen darf. Mhm. Und es bleibt da immer noch genug, leider immer übrig. Ja. So ist das. Ja, gut, aber diesem Notstand versucht ihr ja jetzt irgendwie auch zu trotzen mit eurem tollen Bier. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wo kann ich das eigentlich kaufen? Und wie viel kostet das?
Wir sind im Moment in Gespräch mit dem Aachener Einzelhandel. Insbesondere geht es dabei natürlich um eine gewisse breitere Masse zu erreichen. Um die Rewe-Einzelhandelsketten, also hier Rewe-Ständen und Rewe-Reinhardts. Da haben wir im Laufe dieser Woche auch nochmal Gespräche, um halt eben da auch ja auf Kommissionsbasis unser Bier anbieten zu können. Wir waren jetzt die letzten Wochen immer ein bisschen hier in Aachen auf Promotour unterwegs. Wir waren auf der Revierliebe-Messe, wo wir auch dann nochmal als quasi wegweisendes Event für uns den Geschmack unseres Bieres quasi live an der Verbraucherin, am Verbraucher testen konnten und sind dann halt eben genau, wie Paul das gerade eben schon gesagt hat, bei Hopfen und Malz vertreten, wo man unser Bier bekommen kann. Falls ja KundInnen schon außerhalb Aachens zuhören, freuen wir uns auch jederzeit über Nachrichten auf unserem LinkedIn-Channel oder auf unserem Instagram-Channel. Dann kriegen wir auch die Lieferungen von Bier ja in weiter entfernte Regionen definitiv realisiert. Im Moment konzentrieren wir uns aber auf den Aachener Raum und da insbesondere noch auf die Spezialitätenläden, wie zum Beispiel auch den Unverpacktladen, wo halt eben ein Publikum hingeht, was, glaube ich, unserer Idee sehr zuträglich ist. Mhm. Was den Preispunkt angeht, das ist eine Frage, die nicht so ganz pauschal zu beantworten ist. Ja. Da muss man sagen, wir geben natürlich das Bier zu einem Abgabepreis an die entsprechenden Läden, die auch eine Marge aufschlagen. Ich würde sagen, je nach Laden wird es so bei plus minus 2,30 Euro am Ende laufen.
Mhm. Ja, also im Endeffekt ganz normal, wie so ein Craft-Bier halt kostet. Ne? Kein besonders hoher Preis oder so. Sehr gut. Schön. Was kriegt ihr denn so für ein Feedback von euren Kunden, von den Läden? Was sagen die so?
Also, ich kann ein bisschen mal in die Vergangenheit zurückgehen. Also am Anfang, als wir die ersten Chargen gebraut haben, war das Feedback sehr, sehr ausführlich. Und vor allem sind wir da halt an Hobbybrauer aus Aachen herangetreten, wo wir halt wussten, okay, die kennen sich komplett in der Branche aus, die wissen, was gut ist. Da kamen die mit Begriffen um die Ecke, die für uns komplett neu waren, die wir gar nicht kannten, was auch sehr spannend war. Aber je öfter wir gebraut haben, je mehr wir unser Rezept verfeinert haben, umso besser wurde das Feedback und auch ja nicht mehr so ganz konkret, sondern dann wurde einfach nur gesagt, wow, das ist ja echt Wahnsinn, dass man Brot auch zum Bier machen kann und dass das dann auch schmeckt. Und vor allem jetzt in den letzten 2 Wochen, wo wir unterwegs waren in den Aachener Läden, in den Aachener Bars, hatten wir natürlich immer auch eine Flasche mit dabei, weil wir ja sonst nicht in die Läden reinkommen. Und da war das Feedback durchweg positiv, was uns sehr gefreut hat und uns zeigt, dass wir da auf einem richtigen Weg sind, auf jeden Fall.
Mhm. Schön, sehr gut. Paul, du hattest es eben schon erwähnt. Ihr spendet auf jeden Fall auch von euren Einnahmen etwas an die Tafel. Das ist euch besonders wichtig, auch sehr nachhaltig zu wirtschaften. Erklär das mal so ein bisschen. Wie macht ihr das?
Genau, also wie am Anfang schon erwähnt, wir spenden pro verkaufter Flasche 10 Cent an die Aachener Tafel. Und aktuell handhaben wir das so, dass wir erstmal wir haben jetzt letztens eine neue Charge von unserem Lohnbrauer bekommen. Das sind so 12,5 Hektoliter. Für diese Charge sammeln wir jetzt erstmal unseren ganzen Umsatz ein und ziehen danach die Bilanz und wollen dann eine große Spende in Summe an die Aachener Tafel geben. Genau, die Aachener Tafel, sie freut sich, die kennt uns. Wir haben die erste Spende von unserem kleineren Batch bei dem Craftbeer-Laden Hopfen und Malz, wo wir ca. 80 Liter gebraut haben, konnten wir 110 Euro spenden an die Aachener Tafel. Ja, und wir sind halt gewillt, da was an die Community zurückzugeben, weil wir uns immer auf die Kappe schreiben, wir brauchen was, wir machen ein soziales Projekt von der Community, für die Aachener, für den Aachener Zusammenhalt. Und ja, deswegen kommt es mit dieser Spende zustande. So differenzieren wir uns auch von anderen, sage ich mal in Anführungszeichen, Konkurrenten. Wir sehen da in diesem Bereich gar nicht so eine Konkurrenz. Es gibt verschiedene Projekte, die auch Brot nutzen, um Bier zu brauen. Aber wir sind da sehr gut mit denen zu sprechen. Und wir wissen, dass wir jetzt erstmal hier in Aachen anfangen wollen und hier wirklich so ein soziales neues Projekt auf die Beine zu stellen, worauf die Aachener auch stolz sein können. Genau deswegen unsere Spende an die Aachener Tafel, weil da wirklich Leute sind, die das brauchen. Und wir wissen, wie überarbeitet auch die Mitarbeiter sind von der Aachener Tafel, wie sehr die angewiesen sind auf diese Lebensmittelspenden, aber auch vor allem auf die finanziellen Spenden.
Mhm. Toll, finde ich super. Wie sieht's aus mit Bio und vielleicht auch lokale Produkte verwenden? Achtet ihr da schon drauf oder ist das was, was ihr euch für die Zukunft irgendwie aufs Tableau geschrieben habt?
Grundsätzlich sind wir natürlich sehr, sehr stark dafür, auch alle unsere Produkte in Zukunft irgendwann auf Bio umzustellen. Im Moment sind wir eigentlich noch so ein bisschen daran, ganz läppisch gesprochen, dass wir nicht alle Probleme auf einmal lösen können. Für uns ist das natürlich alles auch eine Entwicklung, die wir selber mitmachen. Und wir verwenden aktuell Novus-Produkte, die, glaube ich, nicht biozertifiziert sind. So ist es zumindest aktuell. Das ist natürlich für die Zukunft auch immer geplant gewesen und wird auch irgendwann so umgesetzt. Das Problem ist halt, dass wir gerade erst auch unser Netzwerk hier in Aachen, im Raum Aachen, auch in der Brauszene so ein bisschen weiter über den Kölner Raum hinausgehend aufbauen und dass wir da, ja, wie gesagt, erstmal eine Herausforderung nach der anderen bewältigen wollen und dann eben genau diese Schritte, um unsere Nachhaltigkeit eben noch weiter zu erhöhen, ja, dann nacheinander umsetzen, dann nicht versuchen, mal quasi ja, das Rennen zu gewinnen, bevor wir losgelaufen sind.
Mhm. Habt ihr schon mal Kontakt zu den Jungs von Zappesbräu aufgenommen, die hier in Köln ja gerade ein sehr sozial engagiertes Bier auf die Beine stellen, was ich auch gerade im Interview hatte vor ein paar Wochen?
Genau, die Folge habe ich gesehen, die habe ich gehört. Sehr spannend. Leider haben wir aktuell noch keinen Kontakt zu denen. Es stand mal vor einer gewissen Zeit auf unserem To-Do-Plan, ist dann ein bisschen untergegangen, weil wir gerade uns explizit um das Brauen gekümmert hatten, die neue Charge und den Aachener Markt. Aber wir sind auf jeden Fall da positiv gestimmt, da mal mit denen. Also ich war auch schon selber da. Bin selber gebürtig eher aus der Nähe Köln. Und deswegen kenne ich das Bier ganz gut und finde das auch eine sehr starke Aktion, die auf die Beine stellen, auch sehr cool für die Stadt Köln. Und ich denke, dass wir da in Zukunft auf jeden Fall mal in einen Austausch denen kommen. Aber gerade haben wir noch keinen Kontakt. Wenn du natürlich für uns jetzt den Kontakt aufbauen kannst, bitte, dann sagen wir natürlich nicht nein.
Ja, das wird schneller gehen, als ihr denkt. Das mache ich sofort heute noch.
Super.
Denn ich denke, dass ihr euch sehr gut mit ihnen verstehen werdet. Das sind auch total nette Jungs, so wie ihr auf mich wirkt. Und ich glaube, dass man sich da gegenseitig sehr gut helfen kann mit einigen Ideen und ja, Tipps, die man sich geben kann. Das werde ich sehr gerne in die Wege leiten.
Cool, danke dir.
Was ist denn so für euch, also ich merke schon, ihr habt unglaublich viel Arbeit mit dem Projekt. Was ist denn für euch im Moment die größte Herausforderung, vor der ihr steht?
Ich glaube, wir stehen im Moment so ein bisschen vor dem großen Skalierungsproblem in allen Bereichen unseres Projekts, weil wir festgestellt haben, wenn die Chargen klein sind, sind Logistikkosten gering, Lagerkosten sind gering, der Aufbau von einem Vertrieb ist noch relativ unkompliziert, weil dann eben nicht mehr solche Mengen umgesetzt werden müssen. Mhm. Aktuell, ja, stehen wir wieder vor mittlerweile nur noch 3 Euro-Paletten, also knapp 160, 170 Kisten Bier. Mhm. Und unsere größte Herausforderung ist es halt eben hier, ein Netzwerk in allen Bereichen zu etablieren. Deswegen sind wir auch über so Kontakte wie zu Zappesbräu sehr dankbar, die uns halt eben helfen, das Bier zu vertreiben, das Bier nach Aachen zu bekommen und da auch ein bisschen langfristige Partner zu suchen, die uns halt in allen Punkten, sei es von der Logistik, vom Brauer zu uns, bei der Lagerung in Aachen oder halt eben beim Vertrieb in Aachen da behilflich sein können. Da sind wir im Moment sehr stark in der Akquise. Wir stehen natürlich auch so ein bisschen vor dem Problem, dass wir unser gesamtes Team das ehrenamtlich macht. Das heißt, wir studieren alle noch, studieren noch nebenbei. Also eigentlich sollte es ja genau andersrum sein. Das ist halt im Moment die größte Herausforderung, das zeitlich mit dem Studium. Wir arbeiten auch noch beide nebenbei, das zu vereinen. Und da sind wir, wie gerade eben, über alle Kontaktmöglichkeiten, die sich so bieten können, sind wir da sehr dankbar.
Mhm. Ja, das ist doch schön. Sehr gut, dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen helfen kann. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Das kann ja irgendwas sein, was euch total verrückt vorgekommen ist oder ja euch irgendwie sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Nun habt ihr eine sehr junge Geschichte, aber bestimmt trotzdem schon eine Geschichte auf Lager, oder?
Ich überlege gerade, was man erzählen kann, weil eigentlich...
sind es Dinge, die man nicht erzählen kann?
Nein, so sollte es nicht gemeint sein. Nee. Nur in die Richtung, dass wir schon viele schöne Erlebnisse hatten, die uns als Team zusammengeschweißt haben. Fällt dir jetzt gerade spontan eine an, die man...
Ja, ich würde eigentlich tatsächlich an dieser Stelle das ist keine Geschichte, die ich als besonders schön einordnen würde, sondern eine, die uns als sehr eindrucksvoll und lehrreich im Kopf geblieben ist. Mhm. Wir haben es ist mittlerweile die zweite große Braucharge, die wir extern brauen lassen. Und bei der ersten haben wir, wenn man das diplomatisch formulieren möchte, auch wieder sehr viel gelernt. Und wir standen nämlich vor dem Problem, dass durch so eine Kombination aus, würde ich sagen, etwas zu warmer Lagerung und vielleicht Apfelfehler, die von uns beim Abfüllen in der Brauerei passiert sind, unsere Biercharge gekippt ist. Und das war für uns, für das gesamte Team, ein Dämpfer, der für uns, sagen wir, sehr lehrreich, sehr frustrierend war, ehrlich gesagt. Mhm. Weil wir halt dann vor dem Problem standen, dass uns, ich würde mal sagen, knapp ein Drittel der Charge, die wir zu dem Zeitpunkt noch übrig hatten, dann im Lager quasi gekippt ist und wir dieses Bier nicht mehr verkaufen konnten.
Boah. Woran habt ihr das denn überhaupt gemerkt, dass das gekippt ist? Merkt man das, sieht man das sofort oder riecht man das? Oder?
Ganz kurz wichtig zu sagen ist, also Bier wird grundsätzlich es stehen immer Mindesthaltbarkeitsdaten drauf und das Bier ist dann nicht sofort schlecht. Man merkt es, dass das Bier sauer wird. Das sind einfach Hefekulturen, die weiterhin arbeiten. Die können zum Beispiel durch Lufthefebakterien, die halt eben genau in dieses Bier hineinkommen, dazu sich eingetragen werden. Das ist erstmal im Grunde genommen überhaupt nicht gefährlich. Das muss man wirklich sagen. Da kann nichts passieren. Das Einzige, was leidet, ist der Geschmack. Mhm. Und wir haben es halt leider daran gemerkt, dass wir irgendwann mal eine Flasche aufgemacht haben und die war sauer. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern es hätte da eine komplette Zitrone drin ausgepasst.
Okay.
Und das war für das Team ein sehr großer Rückschlag mit sehr großer Frustration verbunden, weil natürlich damit auch entsprechende Refinanzierungsmargen aus dem Umsatz für die nächsten Chargen weggebrochen sind. Mhm. Und wir halt dann eben über weitere Finanzierungswettbewerbe erstmal da wieder quasi unseren Weg ein bisschen nach oben finden mussten, um da halt wieder neue Finanzierung für die jetzige Charge zu finden. Aber das war eine Geschichte, die uns als Team sehr zusammengeschweißt hat, die auch immer noch, sagen wir mal, sehr lustig bei Teamabenden erzählt wird, als das, wo wir quasi unseren ersten doch sehr signifikanten Fehlschlag hatten. Am Ende war es nicht alles schlecht, aber in der Situation ist es uns als sehr, ich sag mal, eindrucksvoll im Kopf geblieben.
Mhm. Ja, das glaube ich. Das tut mir auch total leid für euch. Aber wahrscheinlich sind das so diese Learnings, durch die man auch durch muss am Anfang.
Absolut. Das denken wir auch. Also, und vor allem danach kam diese Zeit, wo wir ein bisschen uns dann überlegt haben, klappt das Ganze überhaupt? Kommen wir damit überhaupt voran? Geht das jetzt überhaupt? Woran hat es eigentlich gelegen? Weil wir wussten auch nicht genau, wo steckt der Fehler? Das konnte uns der Lohnbrauer auch nicht sagen. Wir wussten es irgendwie aufgrund unserer Erfahrung dann auch nicht. Aber dieser Downer, der wurde schnell wieder radiert, weil wir dann halt Erfolge feiern konnten durch verschiedene Wettbewerbe, wo wir dann mal einen ersten Platz gewonnen haben, durch verschiedene Feedbacks. So, ja, mach doch weiter, das ist doch ein cooles Projekt. Das Enactus-Netzwerk hat uns da sehr tatkräftig unterstützt und uns motiviert. Und deswegen sind wir am Ball geblieben und deswegen sitzen wir ja auch heute hier zusammen und können ein bisschen über unsere Geschichte erzählen.
Cool, sehr schön. Was können denn die Hörerinnen jetzt tun, wenn sie euer Projekt super finden und es unterstützen wollen? Wie kann man euch helfen?
Bier kaufen. Nein.
Da muss man aber erst nach Aachen fahren, richtig?
So, oder? Aktuell noch. Wir geben uns alle Bier und alle Aachener Hörerinnen sind da natürlich herzlich eingeladen, bald Hopfen und Malz und hoffentlich auch die Rebemärkte zu stürmen. Aber grundsätzlich freuen wir uns erstmal über ja jede Art von Aufmerksamkeit auf unser Projekt. Erstmal, auch wenn es ZuhörerInnen hier gibt, die irgendwie Kontakte zu ja etwa gearteten Plattformen, wie der, auf der wir uns jetzt hier gerade befinden, haben, freuen wir uns, von unserem Projekt zu erzählen, auch ein bisschen natürlich die Aufmerksamkeit auf dieses Thema Lebensmittelverschwendung zu lenken. Mhm. Und damit sind sekundär natürlich auch recht eigennützig, unser Projekt ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber da wäre uns tatsächlich im Moment am meisten mitgeholfen, wenn auch gerne PartnerInnen von, ja, sagen wir mal, Logistikunternehmen, Vertrieblern da auf uns zukommen würden und da mal gucken, was wir da zusammen machen können, weil eben genau das unsere größten Herausforderungen aktuell sind.
Mhm, ja.
Hast du noch was dazu?
Das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Also das ist wirklich das, was gerade für uns wichtig ist. Ja, und wenn man dabei dann doch mal den Weg nach Aachen verliert, dann fliegt natürlich auch ein Bier bei rum und da setzen wir uns auch gerne mit ZuhörerInnen zusammen und können ein bisschen dann nochmal über uns quatschen und über unsere Story, genau.
Jetzt, wo du das gerade übrigens sagst, ich glaube, mir ist noch eine, finde ich, für mich persönlich sehr schöne Geschichte eingefallen, die ich tatsächlich wirklich schön finde. Das ist eine ganz, ganz kurz, aber zwischen diesen ganzen Momenten, wo wir sehr viel Arbeit als gesamtes Team in dieses Projekt stecken, gibt es ja auch mal so Momente, wo man kurz innehalten kann und eigentlich so ein bisschen wertschätzen kann, was wir bisher erreicht haben. Und ich finde, das hatte ich letztens sehr intensiv, als wir zusammen hier uns mit ein paar Freunden am Templergraben in Aachen, dann wird das hier sicherlich vielleicht was sagen, uns auf ein Bierchen zusammengesetzt haben. Wir konnten quasi unser eigenes Bier, also mit unserem eigenen Bier auf der Hand dahin laufen, das bei einem wunderschönen Wetter genießen und saßen dann mit unseren Freunden zusammen mit unserem eigenen Bier in der Hand. Und das war ein Moment, wo ich so dachte, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwann mal so cool werden
kann. Ja, muss ich einfach. Und dabei lächelst du von einem Ohr zum anderen oder grinst du von einem Ohr. Sehr schön. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Gefühl ist. Auf jeden Fall. Finde ich, das kann ich absolut nachempfinden als Bierfreund oder Bierfreundin. Ja, sehr schön. Seht ihr euch denn als Weltverbesserer?
Oh, das ist jetzt ein großes Wort, würde ich sagen. Also, wenn man das so ein bisschen runterbricht auf die Ebenen, die so, wo wir halt so aktiv sind, dann würde ich schon sagen, ja, weil wir halt in erster Linie wirklich diesen sozialen Gedanken verfolgen. Der steht im Vordergrund und das ist das, was uns auch antreibt, dass es dann auch so gut ankommt bei allen, dass viele Leute Nachfragen stellen, dass viele Leute uns zuhören. Das motiviert uns natürlich noch weiter. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, wir sind Weltverbesserer, weil wir, zumindest sind wir Aachen-Verbesserer, weil wir ja hier in dieser Region gerade den Menschen was zurückgeben und, glaube ich, was ganz Cooles aufbauen gerade. Neben dem Bier schwirren uns natürlich auch immer weitere Ideen im Kopf, wie man Keksack nicht nur zu einer Brotbiermarke machen kann, sondern wirklich zu einem sozialen, ja, Statement, würde ich sagen, dass wir dann dadurch halt wirklich die Welt ein kleines Stückchen verbessern. Genau. Mhm.
Kannst du uns schon an den Ideen teilhaben lassen oder ist das noch Zukunftsmusik?
Das ist auf jeden Fall Zukunftsmusik, weil wir erstmal gucken müssen, dass unsere To-Dos alle so, unsere Herausforderungen und kleinen Problemchen bewältigt werden. Aber definitiv kann ich sagen, dass Keksack vorhat, nicht nur ein Unternehmen zu werden, sondern wirklich so ein Community-Projekt, dass wir auch die Leute teilhaben lassen wollen an unserer Arbeit, dass man vielleicht auch Workshops irgendwann mal mit einbezieht, wo man halt irgendwie vielleicht der Jugend, den Kindern was zurückgeben kann, wo man halt irgendwie im Aachener Raum was aufbaut, wo die dann auch mal Spaß haben können und sehen, wie man Brot retten kann. Auf jeden Fall jetzt nicht im Kontext mit Alkohol bei Jugendlichen, das nicht, aber dass wir dann einen Puffer haben bei uns, dass wir irgendwann mal noch kleinere Projekte mit unterstützen können, andere soziale Projekte, vor allem andere Enactus-Projekte mit unterstützen, weil wir auch schon von unseren anderen Projekten so viel Hilfe bekommen haben. Und das wird halt das Ziel sein, dann mehr so in die Community-Richtung Zusammenhalt da aktiv zu werden.
Hört sich sehr gut an. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird?
Ich finde, das ist eine unfassbar schwere Frage, um die jetzt hier auf einen Schlag zu beantworten. Ich glaube, wir sehen leider ja in der Welt ganz, ganz viele Probleme, sei es jetzt über den Krieg in der Ukraine, über damit verbundene Energiekrisen in Deutschland, die soziale Spannung steigt da immer mehr. Ich würde sagen, wenn man jetzt von der einzelnen Person ausgeht, die wir ja im Wesentlichen eigentlich auch als sehr kleines Team noch sind, würde schon bewusster Konsum, was Lebensmittel angeht, was auch Energie angeht, und ein bisschen mehr hinterfragen der ganzen Welt sehr, sehr gut. Und wenn sich jeder ein bisschen fragt, welche Konsequenzen hat das eigentlich für das, für die Welt, was ich hier gerade mache, und welchen einfachen Schritten kann ich eigentlich einen kleinen Einfluss darauf nehmen, sei es durch korrekte Mülltrennung, sei es sich wirklich zu überlegen, ob man dieses Lebensmittel jetzt wegwerfen muss oder ob man es in erster Linie überhaupt kaufen muss. Das würde der Welt, glaube ich, sehr weiterhelfen, wenn jeder mit einem gewissen Bewusstsein für das, was er eigentlich gerade tut, an sein Handeln herangeht. Mhm.
Sehr gut. Da kann ich eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich war letzte Woche ja krank, ich hatte Corona. Und mich hat es tatsächlich so weggehauen, dass ich Fieber hatte und Schüttelfrost und so und dann im Bett lag. Und irgendwann fing das natürlich an, langweilig zu werden, im Bett zu liegen und sich zu schonen und so, wie das so ist. Ja. Und ich habe irgendwie rumgedaddelt auf meinem Handy und habe irgendwie irgendeinen Shop, den ich gerne habe, gesehen. Und da war Rabatt. Und dann dachte ich so, okay, kaufst du was? Und dann habe ich eine schöne Einkaufsliste zusammengestellt, was für tolle Sachen es da alles gab, die ich irgendwie schick fand und cool fand und gerne haben wollte. Und am Ende habe ich dann auf den Warenkorb geguckt und dachte so, Mist, eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Und nur weil das jetzt gerade 25% billiger ist, denkt man dann ja so, super, voll der Schnapper, das muss ich kaufen. Und im Endeffekt habe ich dann aber gesagt, nee, komm, ich schlafe da jetzt erstmal noch mal eine Nacht drüber und überlege morgen noch mal. Und am nächsten Tag habe ich den ganzen Warenkorb gelöscht und habe gedacht so, ich brauche das alles gar nicht, ich habe meinen Schrank voll. Wieso sollte ich das kaufen? Ja. Das sind diese Momente, wo ich dann stolz auf mich bin und sage so, yes, den inneren kleinen Shopping-Teufel besiegt.
Ja, das stimmt. Genau das spricht ja gerade auch unsere Art von Weltverbessern an. Ich erlebe das auch häufig. Also wir sind bei weitem jetzt nicht auch in unseren Geschäftstätigkeiten nicht immer zu 100% korrekt. Aber das Coole ist, wir haben ein sehr starkes Team, was halt primär auch auf freundschaftlicher Ebene super gut funktioniert, was super wichtig ist. Und da erinnern wir uns halt immer gegenseitig dran, wo man immer noch mal ein Stück was besser machen kann, wo man noch mal überlegen muss, ja, sollten wir denn diesen Weg jetzt gehen? Können wir das vereinbaren, wenn wir jetzt irgendwie da und da gerade Sachen lagern? Oder können wir es vereinbaren, wenn wir jetzt einfach ganz viele Sachen für unseren Merch bestellen? Wie ist das vereinbar mit uns und mit unserer Umwelt? Da unterstützen wir uns immer sehr gut. Und ich glaube auch, dass da vor allem Enactus Aachen ein sehr großer Faktor mit ist, weil wir dadurch durch die ganze Zusammenarbeit mit anderen Enactis merken, wo man immer mal wieder einen Schritt in die richtige Richtung machen kann und sich zurückerinnert, weshalb wir eigentlich dieses Projekt gestartet haben. Mhm.
Eine ganz schöne Idee ist ja übrigens auch Kronkorken sammeln. Ne? Das hatte ich nämlich auch schon als Podcast. In Köln gibt es Blechweg, die Kronkorken sammeln. In Düsseldorf gibt es hier die Düsselkorken, glaube ich, heißen die. Da könnt ihr dann ja auf jeden Fall auch ein Augenmerk drauflegen, wenn ihr Flaschen schon so verkauft.
Aber das ist gut, dass du das sagst. Ich habe das tatsächlich hier in meiner WG gemacht, seit wir hier wohnen. Ich habe da vorne in einer kleinen Box mittlerweile, mit letzten Mal gezählt, 2.500 Kronkorken. Die müssten ganz, ganz dringend mal weg.
Du hast sie gezählt?
Ja, ich glaube, das war so eine Aktivität, als ich auch Corona hatte.
Okay, siehst du mal.
Da passiert irgendwann ganz, ganz wilde Dinge. Aber eben genau das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Man muss natürlich sagen, Kronkorken sammeln ist natürlich als Erstvertriebler ein bisschen schwierig.
Ja klar, aber ihr könnt es anregen halt, ne?
Haben, ja. Wo am Ende diese Kronkorken hingehen natürlich, aber das ist ein guter Input, dass man da vielleicht auch in puncto Storytelling, in puncto Flaschendesign ein bisschen Wert drauf legt, zu sagen, hör mal, das ist auch alles was, das kann auch recycelt werden. Da gibt es Anlaufstellen für, wo man eben genau diese Sorten von Blech einbringen kann, um halt eben da auch uns das zu verhindern, dass unsere Flaschen, unsere Kronkorken dann als Müllbelastung irgendwo nicht im System wieder landen.
Genau. Und vielleicht am Ende sogar dann auch noch was Gutes damit erreichen, ne? Richtig. Ihr strahlt auf mich sehr viel Glückseligkeit mit eurem Projekt aus. Also ich glaube, ihr steckt da voll dahinter und es macht euch wirklich froh, das da dran zu arbeiten, obwohl es ja so unglaublich viel Arbeit ist und ihr das als Mehraufwand neben dem Studium, neben dem Job, neben dem Studium auch noch alles schmeißen müsst. Brecht doch mal eine Lanze für soziales Engagement, denn das ist es ja für euch.
Ich kann das jetzt aus meiner Perspektive mal sagen.
Ja.
Ich bin halt auch so groß geworden, dass man immer auf andere Leute Rücksicht gibt, dass man nicht nur immer an sich selber denkt. Und ich finde, da würde ich gerne appellieren an alle ZuhörerInnen, dass man das in sich entdeckt, weil ich glaube, ich bin mir sicher, dass das in jedem steckt. Vor allem sieht man das ja im Kindesalter. Die Leute haben eigentlich immer nur gute Gedanken und wollen mit den Mitmenschen interagieren. Und das sollte man, glaube ich, in sich wieder entdecken. Und es gibt genug Möglichkeiten, es gibt genug Anlaufstellen, wo man da auch seine Kreativität freien Lauf lassen kann und man zum Beispiel Enactus da zu einem Verein gehen sollte, der da wirklich sich in Social Entrepreneurship, in sozialen Projekten stark organisiert und auch einfach mal ein Stück seiner Freizeit opfert. Es ist gar nicht so super viel, also schon mittlerweile bei uns, muss ich ehrlich sagen.
Wollte ich gerade sagen.
Das wächst und wächst natürlich, aber auch wenn man jetzt schon im Studium steckt oder im Job steckt, man hat wohl doch immer mal so eine Stunde bis drei Stunden in der Woche Zeit und kann sich da sozial engagieren. Deswegen mein Appell wäre da an die ZuhörerInnen, ja, entdeckt dieses innere Kind in euch wieder, das nur soziale Gedanken hat, das auch Sachen erleben will, das die Welt irgendwie entdecken will, verändern will. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Schritt ist, um da aktiv zu werden in dem Bereich.
Ich würde da auch nochmal sagen, euch daran erinnern wollen, dass es da gar nicht darum geht, bei diesem sozialen Engagement, dass ihr jetzt unbedingt in eine Initiative müsst. Es ist völlig egal, sucht euch etwas, was Spaß macht und dabei hilft es häufig, sich mal zu überlegen, an welchen Punkten eigentlich unsere Gesellschaft auf diese Freiwilligkeit angewiesen ist. Und da geht es um Aktivitäten, Inhalt, Studierendenfachschaften, da geht es aber auch um Sportvereine ganz viel, um soziale Initiativen, die größtenteils um Initiativen, die, sagen wir mal, alt und jung zusammenbringen. Da geht es immer und von ganz, ganz großem Maß von Ehrenamtlichkeit aus. Und ich merke das leider auch in vielen Bereichen, zum Beispiel mit meinem Vater, der sich sehr leidenschaftlich in einem Sportverein engagiert, dass da diese Ehrenamtlichkeit und auch diese Bereitschaft häufig ja nicht so viel eingebracht wird, wie sie notwendig wäre, um halt eben diese Angebote aufrechtzuerhalten. Und dass das für unsere Gesellschaft ein sehr, sehr wichtiger Trägerpunkt ist, dass sich Menschen ja freiwillig, unentgeltlich in ihrer Freizeit mit solchen Initiativen, mit Sportvereinen auseinandersetzen, um halt eben genau diese gesamten Angebote für alle am Laufen zu erhalten. Und da würde ich auch bitte an jeden appellieren, tut den Gefallen, sucht euch etwas, was Spaß macht. Es soll sich niemand zu irgendetwas zwingen, wo er keine Lust drauf hat. Überlegt einmal, ob ihr da vielleicht ein bisschen was zurückgeben könnt. Ich habe lange auch Trainer in einem Sportverein gemacht. Es macht nicht immer Spaß, aber es gibt die Momente, die es definitiv wert sind, dieses Engagement zu betreiben. Und am Ende bekommt man auch sehr viel wieder, sei es ja eine persönliche Erfüllung, aber auch Erfahrungen, die man für sein Berufsleben später mitnehmen kann, was für uns auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also dementsprechend können wir beide nur appellieren, tut uns den Gefallen, tut euch selber den Gefallen und bitte auch der Gesellschaft, dass ihr euch engagiert.
Super. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch an euch und dann entlasse ich euch in alle eure mannigfaltigen Aktivitäten, die ihr da habt. Ich stelle am Schluss immer noch die Frage nach einem Buchtipp. Ich weiß nicht, ob ihr gerne lest und ob ihr irgendwelche coolen Bücher in letzter Zeit verschlungen habt, die ihr uns gerne empfehlen möchtet. Aber dann gibt sie uns gerne die Buchtipps.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich hätte jetzt ein parat, das ist aber auch, weil es mich halt super interessiert, weil ich immer schon Richtung Startup gedacht habe, wie kann man vor allem so die Umwelt, von der Umwelt lernen, von der Natur lernen, das heißt die Physik der Zukunft.
Ah, okay.
Und ist ein sehr spannendes Buch, weil ein Wissenschaftler hingegangen ist und für die verschiedenen Jahrzehnte, die auf uns zukommen werden, die unterteilt hat und da verschiedene Ideen, Forschungen ja, runterschreibt und mit vielen großen Wissenschaftlern spricht, die Natur kombinieren, also die quasi Bionic machen, die Natur kombinieren und das technisch umsetzen. Und das ist halt eine Leidenschaft von mir, was ich super spannend finde. Und deshalb habe ich dieses Buch auch sehr schnell verschlingen können.
Das glaube ich. Könnte meinem Sohn gefallen, aber wahrscheinlich ist er noch ein bisschen zu klein dafür. Aber das ist genau sein Thema. Das liebt er. Ja, schön.
Ich hätte tatsächlich auch noch einen mitgebracht. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich muss tatsächlich von mir sagen, ich bin nicht der große Leser. Das heißt, das geht vielleicht auch an die ZuhörerInnen, die man mal eher auf kurze Lektüren, für die man nicht so viel Zeit oder nicht so viel Energie aufwenden muss, ja, aus sind. Ich habe im Urlaub letztens wieder das Buch Der Alchemist gelesen.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, du klingst, als würdest du das kennen.
Ja, das ist ein super Buch. Lange Zeit mein absolutes Lieblingsbuch gewesen.
Das ist absolut klasse. Vielleicht, um es runterzubrechen, ein Hirte, der quasi seinen persönlichen Weg zu persönlichem Einklang geht, auf eine, sagen wir mal, sehr unkonventionelle Art und Weise. Und das habe ich gelesen. Ich fand es war immer sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken, an welchem Punkt eigentlich das, was wir so für uns wahrnehmen und wie wir die Welt sehen, eigentlich dem entspricht, wie es eigentlich ist und wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Das schließt sich eigentlich ganz gut auch hier an unsere Projektidee, an unser gesamtes Engagement im sozialen Bereich an. Dieses Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist auch nicht so lang. Ich glaube, 160 Seiten habe ich dann auch in knapp 2 Monaten geschafft. Also dementsprechend kann ich das wärmstens empfehlen.
Super. Ich habe es tatsächlich an einem Tag verschlungen. Also das kann man auch schaffen. Und aber ich hatte auch Zeit. Ja. Ich habe kein Bier brauen müssen nebenher oder so. Ganz toll, gute Buchempfehlungen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für euer Engagement. Macht weiter so. Wir bleiben in Kontakt. Und vor allem werde ich euch den Kontakt zu Zappesbräu herstellen. Und ja, danke für das Interview. Macht's gut, ihr zwei.
Ja, auch nochmal von unserer Seite vielen, vielen Dank auch, dass wir hier die Möglichkeit bekommen, erstmal zu sprechen. Und auch wollten wir nochmal Danke sagen, das ist uns nämlich aufgefallen. Also du hast ja fast knapp 150 Folgen mittlerweile. Und ich glaube, dass du mit deiner Arbeit auch viele Leute erreichst. Und da wollten wir auch nochmal von unserer Seite aus sagen, danke, dass du da auch was für die Gesellschaft tust und für unsere Umwelt. Und bleib weiter am Ball. Und ich hoffe, dass dir noch viele spannende Projekte zufliegen und du da weiterhin nicht auf der Suche nach Content bist, sondern die Leute auch auf dich zukommen.
Vielen Dank, das tun sie auf jeden Fall. Ja, das geht runter wie Öl. Tatsächlich kriegt man gar nicht so viel Lob oder Feedback als Podcaster. Vielen Dank, ich hoffe, ich komme bald mal nach Aachen und werde dann fleißig Bier trinken.
Sehr gerne, dann setzen wir uns zusammen.
Super. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss.
Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.